Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Macron will das, wie er nennt, extremistische Fieber in Frankreich bekämpfen. Der Präsident versucht es auf seine Art mit Neuwahlen. Doch einstweilen steigt nur die Temperatur in Frankreich. Dazu gleich Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Erstaunlich gute Verbindungen in höhere Kreise, warum eine Rocker-Dokumentation Dänemark schockiert. Und außerdem in Europa heute deutlich weiter als Deutschland CO2-Speicherung in den Niederlanden. Mit Demut und mit Entschlossenheit will er nicht weniger als das politische Leben in Frankreich neu begründen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erst gestern erklärt, warum er noch am Sonntagabend Neuwahlen ausgerufen hat. Dazu entschloss er sich, weil die Rechtsaußenpartei Rassemblement National die Europawahlen gewann. Die Partei von Marine Le Pen, also die früher Front National hieß, Nationale Front. Wir haben in Europa heute in dieser Woche schon auf die Gründe für die hohe Zustimmung geblickt. Jetzt soll es um die Frage gehen, ob Macron ein politisches Bündnis in der Assemblée Nationale, der Nationalversammlung, dem Parlament zusammenbekommen kann. Da hat sich inzwischen viel bewegt. Ich bin nun mit Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Herter.
Herr Grillmeier, man kennt das ja schon von Präsidentschaftswahlen in Frankreich. In der zweiten Runde, also der Stichwahl, hieß es schon häufiger, das demokratische Lager müsse zusammenstehen, um ein extrem rechtes Staatsoberhaupt zu verhindern. Hat Macron versucht, dieses Moment nun vorzuziehen, diese Logik von der Präsidentschaftswahl, die ja gar nicht ansteht, auf die Parlamentswahl, die er angesetzt hat, zu übertragen?
Ja, so kann man das sehen, auf jeden Fall. Es geht mal wieder um alles, wie schon bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen 2022 und 2017. Der RN, Rassemblement National, ist in einer sehr guten Ausgangsposition und daher bemüht Macron nun ja eben nicht zum ersten Mal dieses Bild, dass da die Gefahr von rechts, aber auch von links, von beiden Seiten, von beiden Extremen, von beiden Rändern besteht und appelliert an die Bevölkerung, dann doch nochmal ein weiteres Mal eine Mehrheit für sich, für seine gemäßigte Politik in der Mitte zu bekommen.
Macrons Partei allein dürfte Ende Juni ja keine Mehrheit bekommen, mit der sich regieren lässt. Wo sind Verbündete, die diesem Appell folgen?
Ja, das ist genau die Frage. Allein wird das nicht schaffen, das ist völlig richtig. Und jetzt sortiert sich das Feld, aber mitunter höchst chaotisch. Das bekommen wir in diesen Tagen mit. Die Konservativen sind zerrissen. Das hat schon was von Realsatire, wenn der Vorsitzende Eric Ciotti, der schon lange für eine Zusammenarbeit mit dem RN plädiert, sich dieser Partei in den Hals wirft, sich in seiner Parteizentrale einsperrt und dann von den Granden der Partei aus seiner eigenen Partei ausgeschlossen wird. Also da ist Chaos, aber man sieht auch, die Partei ist zerrissen. Die eine Hälfte etwa, zumindest wenn man die Wähler auch mal berücksichtigt, ist bereit, mit dem RN zusammengehen zu gehen. Die andere überhaupt nicht, tendiert eher zur Mitte. Natürlich erhofft sich Macron, dass er im Lager der Konservativen Unterstützung findet. Gleiches mag gelten auch für die Sozialisten. Das ist allerdings eine sehr gewagte Wette, wenn man so möchte. Das versucht auch Ex-Premier Edouard Philippe, ja, ein Bündnis zu schmieden mit Renaissance, der Partei von Macron, mit den Sozialdemokraten, mit seiner eigenen Partei Horizon. Aber nun, gerade unter den Sozialdemokraten gibt es also sehr, sehr viele Enttäuschte, die den Weg von Macron nicht mehr mitgehen möchten, weil sie den Eindruck haben, das ist mittlerweile sehr rechtslastig oder zu rechtslastig, zu konservativ.
Könnte also sein, dass es mit der Mehrheit dann nicht klappt. Der Präsident ist frei in seiner Entscheidung darüber, welchen Premier er ernennt. Muss er da zwingend eine Mehrheit haben am Ende in der Assemblée? Oder gibt es da taktische Spielräume, die wir vielleicht in Deutschland noch übersehen haben?
Ja, er hat zwar die Wahl, eine Person zu benennen, die ihm passt, aber trotzdem muss er auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament Rücksicht nehmen, ganz klar. Also es bleibt ihm schlussendlich, wenn der Rassemblement National etwa oder auch das Linksbündnis eine absolute Mehrheit erringt, keine andere Wahl als jemanden aus diesen Lagern. Meist ist es dann schlussendlich derjenige, der auch vorgeschlagen wird, zu nominieren.
Macron muss auch Worst-Case-Szenarien auf dem Schirm haben. Über eins haben wir ja gesprochen. Halten Sie es denn für denkbar, dass er am Schluss doch eben ein Premier des RN mit der Regierungsbildung beauftragt, um den in den letzten Jahren bis zur Präsidentschaftswahl politisch gegen die Wand fahren zu lassen?
Also das Szenario zunächst mal ist nicht mehr ausgeschlossen. Ja. Es kann dazu kommen, dass der RN jetzt in Regierungsverantwortung kommt und das unterstützen auch viele Französinnen und Franzosen, nicht zu vergessen. Also wir sind weit weg von einer reinen Protestwahl, wo man nur sein Unbehagen zum Ausdruck bringt und den RN aber bitte nicht in Regierungsverantwortung sehen will. Ich glaube, das muss man schon mal konstatieren. Also das Szenario ist da und dann könnte man natürlich genau so kalkulieren und vielleicht tut das Macron in Teilen auch, sich gewissermaßen damit trösten, dass die Macht des Rassemblement National noch ein Stück weit durch den Präsidenten eingehegt wird und auf eine Entzauberung hoffen in den verbleibenden Jahren bis zu den Präsidentschaftswahlen, bedeutet also mit notfalls sogar um den Preis einer rechtspopulistischen Regierung die Präsidentschaft des Rassemblement National 2027 zu verhindern. Aber das bleibt eine gewagte Hoffnung. Entzauberung, ja, das ist schon des Öfteren schiefgegangen, das wissen wir aus anderen Ländern. Insofern, ja, schwierige Konstellation und man muss einfach feststellen, auch der Diskurs von der Gefahr am rechten und am linken Rand verfängt teilweise immer weniger. Das rechtsnationale Lager dominiert schlichtweg die Themen und mit Untergangsszenarien ist dem nicht unbedingt beizukommen.
Mit Folgen, diese französischen Vorgänge für ganz Europa, auch für Deutschland. Dominik Grillmeier war das, Wissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Danke für Ihre Einschätzungen.
Danke, Herr Tag.
Der schwarze Schwan. Diese Fernsehdokumentation erschüttert Dänemark. Eine Rechtsanwältin sagt aus, ist zur Kronzeugin geworden für die Verwindungen zwischen organisierten Kriminellen aus dem Rockermilieu und wohlhabenden Unternehmern, eigentlich aus besseren Kreisen. Julia Weschenbach über Erkenntnisse, die selbst die dänische Politik nicht kalt lassen.
Schmierige Wirtschaftsbosse, die Deals mit gewaltbereiten Rockern machen und dabei in Bedrängnis kommen. Korrupte Anwälte, die in Geldwäsche verwickelt sind. Und eine scheinbar reuige Kriminelle, die all das aufdecken will, dabei aber selbst ein doppeltes Spiel spielt. Klingt wie ausgedacht, wie ein Fernsehkrimi, soll aber alles so geschehen sein. Die dänische Fernsehdoku Der schwarze Schwan ist so ein Schocker, dass man seinen Augen beim Zuschauen kaum trauen kann. Angefangen damit, dass sich die Juristin Amira Smajic aus dem Nichts bei einem bekannten dänischen Journalisten meldet. Sie will raus aus der Kriminalität, sagt sie, den Absprung schaffen und bietet sich dem Fernsehsender TV2 als Maulwurf an. So klingt das in der Doku. Du hast dich 10 Jahre lang an Wirtschaftskriminalität beteiligt. Ich habe auf jeden Fall möglich gemacht, dass andere Kriminalität begehen konnten. Für wie viel Geld? Ein paar Milliarden, glaube ich. Amira Smajic ist Juristin, aber keine gewöhnliche, sondern eine, die sich auf Geldwäsche spezialisiert hat. Die dunkelbraunen, langen Haare zu einem Zopf zurückgebunden, verzieht sie keine Miene, als sie in der TV2-Doku von ihrer kriminellen Karriere erzählt. Arbeitest du für große Teile der Kopenhagener Unterwelt?
Ja, für den Melsern.
Für sie alle, Hells Angels, verschiedene Bandidos-Rocker und Satudara. Auch für Straßenbanden wie Loyal to Familia.
For verschiedene Gadebänder. Arbeitest du
auch für die Oberschicht?
Ja.
Ja, ich sitze mit Anwälten und Reichen zusammen, die meinen Weg kreuzen, weil Geld die Hände wechseln soll.
Weil für jeder nur ein Ping, das gebührt hin.
Was Majic ins Rollen bringt, erschüttert ganz Dänemark. Denn in einem Büro mit versteckten Kameras lässt sie nicht nur Gangster wie den vorbestraften Ex-Bandidos-Rocker Fasaraya auffliegen. Der erzählt ihr stolz von seinen Geschäften mit verunreinigtem Bauabfall und Geldwäsche. Davon, wie er seine psychische Diagnose nutzt, um Gefängnisstrafen zu entgehen, und von seiner Folterkammer. Die TV-Kameras zeichnen alles auf. 85 Quadratmeter, ein großer Raum, eine Ecke mit Ledersofa, Tisch für Meetings und Boxsack. Da habe ich die Leute aufgehangen. Stark. Und alles war schallisoliert. Ins Majics Büro trifft der Rocker auf den Unternehmer Martin Malm. Zwei, von denen man nie glauben würde, dass sie Umgang pflegen. Was sie aber verbindet, das Geldwäschegeschäft. Vor laufenden Kameras brüstet sich Malm mit dem komplizierten System, das er sich ausgedacht hat, um den Staat zu betrügen. Doch damit nicht genug. Als Malms Bank beginnt, Verdacht zu schöpfen, taucht auch noch der Anwalt Nikolai Dürr auf, Partner in einer angesehenen Kanzlei. Auch er lässt sich mit reinziehen als Insolvenzverwalter. Was die Dänen an der Doku schockt, sind nicht die kriminellen Rocker, sondern dass sie mit Menschen wie Malm und Dürr unter einer Decke zu stecken scheinen. Der schillernden Elite des Landes, nach außen Vorzeigebürger. Und das ausgerechnet in Dänemark, dem ordentlichen kleinen Land, das in Transparenz-Rankings stets Topnoten bekommt. Selbst die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ist entsetzt.
Wie Dänska.
Wir Dänen wollen nach den Spielregeln spielen. Und dann sitzt man da und guckt diesen Leuten zu, denen das so egal ist, die sich nicht um das Leben von anderen scheren und auch nicht um die Gesellschaft, um Dänemark. Das ist das eine, was mich verärgert. Das andere ist dieses Zusammenspiel zwischen der Oberklasse und der Unterwelt. Zu sehen, wie diese beiden Gruppen voneinander profitieren und einander nutzen, um unser Land zu betrügen. Als wenn der Plot nicht schon irrwitzig genug wäre, kommt am Ende noch ein Twist rein. Nämlich, als die Journalisten herausfinden, dass Majic ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Einer der Rocker habe seine Adresse bei ihr. Sie habe noch ein zweites Büro betrieben, heißt es. Plötzlich Funkstille. Die Juristin will die Ausstrahlung stoppen. Erfolglos, die Doku erscheint. Und der Krimi geht außerhalb des Fernsehbildschirms weiter. Anwalt Dürr wird gefeuert, nicht nur gegen Malm wird ermittelt. Beide wehren sich gegen die Vorwürfe. Auch der Rocker Fasaraya. Die dänische Regierung will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Und Amira Smajic? Die hat Angst um ihr Leben und ist untergetaucht.
Organisierte Kriminalität in Dänemark, ein Beitrag unserer Korrespondentin Julia Weschenbach. Die Bundesregierung hat jüngst einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in Deutschland das sogenannte CCS, Carbon Capture and Storage, ermöglichen soll. Da geht es also darum, Kohlendioxid aufzufangen und unterirdisch zu speichern. So will man den Klimazielen ein Stück näher kommen. Während in Deutschland noch über die gesetzlichen Rahmenbedingungen verhandelt wird, haben in den Niederlanden schon die Bauarbeiten für die erste Anlage begonnen. CO2 soll in die Hohlräume eines alten Erdgasfeldes vor der Küste der Niederlande geleitet werden. Martin Hahn hat die Baustelle in Rotterdam besucht.
Hier sind wir bezig, Hans Mäusen steht im matschigen Gras und zeigt auf ein weißes Zelt. Geschützt vor Wind und Wetter fliegen dort die Funken. Männer in Schutzkleidung schweißen tonnenschwere Metallröhren zusammen, aus denen die CO2-Leitung entsteht. Hängen drei Teile zusammen, werden sie in den Graben gehoben und dort mit dem Rest der Pipeline verschweißt. Meusen ist Projektleiter von Porthos, das erste Carbon Capture and Storage Projekt der Niederlande. Durch die Leitung, die hier im Botlek-Gebiet des Rotterdamer Hafens entsteht, soll in Zukunft CO2 strömen.
Unsere Klanten sind chemische Betriebe in Rotterdam.
Das CO2 wird bei Kunden von Porthos eingesammelt. Das sind Chemieunternehmen hier im Industriegebiet des Hafens wie Shell und ExxonMobil. Statt das Kohlendioxid wie bisher einfach in die Luft abzulassen, wollen die Konzerne den Klimakiller in Zukunft auffangen.
Wir verfuhren das vorhin.
Und wir leiten das CO2 für sie etwa 30 Kilometer bis zum Ende des Hafengebiets. Dort komprimieren wir es und verwandeln es in eine fast flüssige Form. Dann transportieren wir es 20 Kilometer aufs Meer hinaus zu einer Gasplattform. Das Gasfeld dort ist fast ausgebeutet. Das CO2 wird dann 3 Kilometer tief in das alte Gasfeld gepumpt und dort dauerhaft gespeichert.
In het oude gasveld en wordt daar permanent opgeslagen.
Umweltschützer halten die CCS-Technologie bis heute für unausgereift. Der IPCC, das Klimagremium der Vereinten Nationen, hält CO2-Speicherung jedoch für entscheidend, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Seit Anfang des Jahres wird hier gebaut. Porthos soll 2026 in Betrieb gehen. Eigentlich sollte alles viel früher fertig werden, aber eine Umweltinitiative klagte gegen die Anlage. Wir sind mit dem Projekt 2 Jahre im Rückstand. Die Stiftung Mobilization for the Environment wollte das Vorhaben stoppen. Die Umweltschützer kritisierten, dass Stickstoffemissionen während der Bauarbeiten die umliegenden Naturgebiete schädigen könnten. Leiter der Stiftung ist Johan Vollenbroek. Dem niederländischen Sender NPO1 erklärte er, warum er CO2-Speicherung generell für eine schlechte Idee hält. Weil es zuallererst die fossile Ära verlängern wird. Denn durch die Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden können Raffinerien sagen, wir müssen uns mit der Energiewende überhaupt nicht beeilen, hin zu CO2-frei und erdölfrei, weil wir es sowieso speichern. Auf diese Weise verzögert man den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ein Gericht wies die Klage der Stiftung jedoch ab. Am Hafen versiegeln die Arbeiter das fertige Teilstück der Leitung mit einem mechanischen Stöpsel. So kommt beim Eingraben kein Dreck in die Pipeline. Wenn das Gasfeld in der Nordsee in 15 Jahren mit CO2 aufgefüllt ist, wird ein etwas größerer Verschluss nötig sein. Bis dahin soll Porthos jährlich 2,5 Millionen Tonnen CO2 speichern. Das sind 10% der derzeitigen Emissionen des Rotterdamer Industriegebiets. Das Wichtigste ist, dass Porthos dazu beiträgt, die Klimaziele der Niederlande zu erreichen. Zum anderen ist es aber auch ein Pioniervorhaben für den Aufbau der CCS-Industrie. Die niederländische Regierung hält CO2-Speicherung für eine schnelle und kostengünstige Option, um Emissionen zu senken. Porthos soll nur der Anfang sein.
Er zijn andere opvolgende projecten al in de maak die alweer 3 keer zo groot zijn als Porthos.
Weitere Anlagen sind in den Niederlanden schon in Planung. Jede für sich wird 3-mal so groß werden wie Porthos.
Die Speicherung von Kohlendioxid unter dem Meeresboden vor der niederländischen Küste, das war ein Beitrag von Martin Hahn. Das war Europa heute mit Gerald Herter. Schönen Tag.